Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille um den Segen Gottes bitten. Wir hören als Predigtext einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium aus dem 13. Kapitel. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, taufte ihn ein und gab ihm Judas, den Sohn des Simon Iskariot. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn, da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, normalerweise ist es bei mir so, wenn ich im Laufe der Woche einen Predigtext anschaue, dann kommt mir so der eine oder andere Gedanke, mal geht das ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Und irgendwann setzt sich was fest und ich freue mich drauf, das dann sonntags weiter sagen zu können. Mit dem Verrat des Judas ist das anders. Für mich stehen und standen auch in dieser ganzen Woche so viele Fragen im Raum. Wie ist das eigentlich? Ist Judas nun der Täter oder ist er Getriebener, vielleicht sogar Opfer? Ich meine, benutzt ihn Gott hier, um seine Pläne umzusetzen? Hätte Gott nicht auch andere Möglichkeiten haben, als ausgerechnet einen Jünger dazu zu nutzen? Und hätte Jesus nicht, statt ihn fortzuschicken, bewahren müssen vor diesem schrecklichen Verrat? Hätte er ihm nochmal ins Gewissen reden müssen: Mensch Judas, du hast doch nun oft genug gehört. Oder kam es vielleicht so gerade darauf an, dass es eben einer der Jünger war? Dann müsste man sagen: armer Judas, du hast nun herhalten müssen. Und dann, wie ist das? Wie kann ein Mensch, der jahrelang innigste Gemeinschaft mit dem Gottessohn hat, also nicht bloß wir in einer sündigen Gemeinde, sondern wirklich mit dem Gottessohn Gemeinschaft hat, wie kann der so handeln? Und überhaupt, warum waren es nicht die bösen anderen, die sonst immer an allem schuld sind, sondern ausgerechnet ein Jünger von Jesus? Aber letztlich, er erfüllt den Plan Gottes. Wie ging das dann weiter, als sich Judas zum Suizid entschieden hat? War dann alles aus? Oder hat Gott ihm nochmal eine Chance zur Umkehr gegeben? Hat er schließlich Gottes Plan erfüllt? Oder war es das dann für ihn? Da steigen für mich so viele Fragen auf bei dieser Geschichte, bei dieser so erschütternden Geschichte, die mich unheimlich bewegt hat. Und ich gestehe, ich habe keine Antwort darauf. Diese Fragen bleiben für mich Ich muss das einfach aushalten. Es bleibt für mich eine der erschreckendsten Geschichten in unserer Bibel. Und trotzdem möchte ich ein paar Linien ziehen, die ich in dem Text entdecke. Etwas, worüber ich gerne mit euch nachdenken möchte. Das geht gleich los in dem ersten Vers. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach. Die Luther-Übersetzung ist wieder mal sehr sanft mit uns. Jesus wurde betrübt im Geist. Eigentlich steht hier ein viel deutlicheres Wort. Jesus ist aufgewühlt, tief traurig, völlig durcheinander geraten. Es geht ihm an die Nieren. Es ist etwas, was ihn selbst erschüttert. Er hatte das kommen sehen. Ob er vielleicht manchmal den Judas beiseite genommen hat, versucht hat, auf ihn einzuwirken, uns wird darüber nichts berichtet. Oder erschreckt es ihn, macht es ihn so traurig, dass gerade an der Stelle mit seinem eigenen Jünger die Notwendigkeit des Kreuzes so sehr deutlich wird? Ich ahne an dieser Stelle etwas, was Jesus erlitten hat. Es waren eben nicht bloß diese Schmerzen am Kreuz, diese Nägel, die da durch die Hände durchgingen und diese Angst vor dem Ersticken, dieser Spott am Kreuz. Es waren auch die Schmerzen über diese ganzen Begleiterscheinungen. Und nicht bloß diese Schmerzen, als die Menschen riefen, kreuzige ihn, die am Palmsonntag noch dem zugejubelt hatten, sondern eben auch solche kleinen Geschichten wie die mit Judas. Diese Hingabe am Kreuz hat Jesus ganz gefordert. Und das geht schon lange vorher hier los. Es geht schon dort los, wo er es vermuten muss, wo er es vor sich sieht, dass Judas ihn verraten wird. Und dann folgt noch die Verleugnung des Petrus. Er war betrübt im Geist. Es hat Jesus durch und durch bewegt. Und es ist ein langer Leidensweg, voller Facetten. Aber die Ankündigung von Jesus, dass einer ihn verraten wird, schlägt ein bei den Jüngern. Wir lesen weiter, den Jüngern wird bange, heißt es. Sie sind ratlos. Was ist das? Sie erschrecken vielleicht auch ein Stück und Petrus unternimmt sofort den Versuch, die Sache aufzuklären. Er stachelt den Lieblingsjünger an, damit Jesus Licht in das Dunkel bringt. Und dann diese Szene, die ich auch schon auf vielen, vielen Altären gesehen habe. Jesus taucht den Bissen ein und reicht ihm den Judas. Und danach heißt es, als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Ach, diese Szene lässt mich erschaudern. Aber irgendwie zeigt sie doch auch, dass Jesus Herr der Lage bleibt. Selbst in dieser Zeit, wo er sein Leiden und Sterben schon beginnt, bleibt er über allem Herr der Lage. Und Satan scheint wie in einer Warteposition zu stehen. Er scheint einfach nicht zu können oder nicht zu dürfen. Er darf erst und nur das, was Jesus zulässt. Und da ist so vieles brutal, so erschütternd in dieser Leidensgeschichte von Jesus, dass da der Teufel wirklich Besitz ernimmt von einem Menschen. Aber Jesus bleibt Herr der Lage. Er begibt sich so bewusst hinein in dieses Leiden, geht so aktiv in das Leiden und Sterben hinein, so dass da alles geplant ist und nichts ohne sein Ja, ohne seine Entscheidung passiert. Er lässt sich sogar ganz bewusst verraten und macht dem Bösen den Weg frei und damit nimmt sein Leiden seinen Lauf. Aber da ist noch die Reaktion der Jünger. Eigentlich ist ja alles offensichtlich und eindeutig. Also Jesus hat ja nicht gespart damit, die Sache zu erklären. Ne? Er hat das alles angekündigt, 3 Leidensankündigungen. Sie fragen aber dann auch nach, er erklärt das, er bringt das ja auch vorneweg schon mit dem Wort Gottes alles in Zusammenhang. Hier erklärt er auch noch, dass es der macht, der den Bissen bekommt. Dann erhält Judas den Bissen sichtbar für die Jünger. Und Jesus fordert ihn auch noch auf, das alles jetzt zu tun. Und die Jünger sitzen ratlos daneben. Passt vielleicht dieser skrupellose Verrat nicht in ihren Kopf hinein? Ja, es ist schon manchmal erschreckend, wozu Menschen fähig sind. Eben auch die Frommen und die Kirchenleute. Manchmal stehen wir kopfschüttelnd daneben. Manchmal tun sie es im guten Glauben. Oder einfach nur, weil sie der Versuchung erliegen. Oder auch, dass Menschen sich von Gott abwenden und einfach ihre Wege gehen. Und trotzdem, an vielen Stellen, an mehreren Stellen wird hier aufgezeigt, dass die Jünger fast blind sind für das Geschehen. Dass offensichtlich auch Judas blind ist. Wir kennen seine Motive ja nicht genau. Dass sie einfach nicht sehen, vielleicht auch nicht sehen können, was hier passiert. Und dass, obwohl Jesus es ihnen erklärt aus dem Wort Gottes, obwohl er Leidensankündigungen gibt, obwohl er sichtbar den Bissen für Judas ihm in den Mund steckt. Und wir möchten fragen, was soll Jesus denn noch sagen und tun und aufgreifen? Dass sie es begreifen, was hier passiert, war es nicht eigentlich deutlich? Und da bin ich irgendwie wieder bei mir und gestehe, dass Gottes Handeln oft mein Verstehen übersteigt. Ja, manchmal, da entdecke ich es im Nachhinein, entdecke Gottes Spuren in meinem Leben, sehe seine Wege, auch manchmal Umwege, wie Gott mich zum Ziel bringt. Manchmal sind aber auch die Jünger so nah. Manchmal merke ich, wie ich gefangen bin in meinem irdischen Denken und einfach sage, Herr, ich verstehe das nicht. Wie kannst du nur? Gefangen in menschlichen Maßstäben. Auch das steht manchmal zwischen Gott und uns. Und oft stehen mir meine Erwartungen und Wünsche im Weg. Auch meine Vorstellung von Gott. Ja, meine Vorstellungen, wie Gott denn sein möchte und sein sollte. Oft will es mir einfach nicht in den Kopf, wie hier in dieser Geschichte, wo wir eigentlich in den Abgrund des Menschseins blicken. Einfach dort hineinblicken, wozu Menschen fähig sind, wie weit Menschen es bringen, wenn sie ja eigene Wege gehen und dann schauen auf Jesus. Wieso gibt sich Jesus hin? Wieso ist er bereit, diesen Preis zu zahlen? Und da muss ich gestehen, dass mir eigentlich die Geschichte von der Sintflut viel näher liegt. Wasser drüber, weg mit der Menschheit. Ist das nicht eigentlich logischer? Aber Jesus gibt nicht auf. Er geht für diese Menschen, für Leute wie Judas, für Leute wie die Jünger, die unverständlich daneben stehen. Er geht für mich, er geht für euch bis ans Kreuz. Wieso treibt ihn die Liebe bis zum Äußeren, dass er es nicht lassen kann und eben in diesen Leidensweg hineingeht? Nein, liebe Gemeinde, ich verstehe nicht alles. Nicht nur hier in der Geschichte mit Judas. Klar, an vielen Stellen in der Bibel staune ich über Gott, staune über sein Wort, tun sich mir Wunder auf und dann freue ich mich, wenn ich diese Sachen am Sonntag mit Ihnen teilen kann. Aber es gibt Gelegenheiten, da kann ich nur still davor stehen. Nur etwas ahnen von der Liebe, die Jesus treibt, nur etwas ahnen davon, wie er es nicht lassen kann, für uns ans Kreuz zu gehen. Und dass ich manchmal still davor stehen kann und kann spüren, wie sein Handeln in meinem Leben zum Ziel kommt. Und dann kann ich das aus dieser Geschichte lernen. Jesus, er geht zielgerichtet den Weg des Leidens. Zielgerichtet und das für mich, für dich. Er geht ihm bewusst, er ist harter Lage für dich und für mich. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.